Es ist Montag, der 30. März 2026. Sie hören Konterfunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Zuerst eine große Story im Spiegel, dann die Schlacht in den sozialen Medien, Kundgebungen auf der Straße und nun die politischen Forderungen. Die angeblichen Deepfakes im privaten Rahmen eines Schauspielerpaars haben sehr schnell große Kreise gezogen. Der Ablauf erinnert frappant an einen anderen Fall, in dem Medienrecherchen in Echtzeit zu größter Hektik führten. Schmuddelbildchen und das sogenannte Geheimtreffen in Potsdam. Was hat das alles vielleicht irgendwie miteinander zu tun? Wir schauen uns das an mit dem Medienanwalt Carsten Brennecke. Wann ist letztmals eine Zeitung erschienen? Wann wurde die letzte Nachrichtensendung ausgestrahlt, in der das Kürzel CO2 nicht aufgetaucht ist? Man muss vermutlich tief in der Vergangenheit wühlen. Im Zug des Überthemas Klimawandel wurde das Molekül zum Dauerbrenner. Wie hat das aber alles begonnen? Vor allem auch, wer hat damit begonnen? Als Auftakt einer Serie rund um CO2 sprechen wir heute mit dem Chemiker, Buchautor und ehemaligen Politiker Fritz Fahrenhold über die Ursprünge der CO2-Debatte und wie aus einem chemischen Kürzel ein Dauerbrenner werden konnte. Ich bin dann mal weg. Jeder fünfte junge Mensch in Deutschland droht zumindest damit. Die Auswanderung aus der alten Heimat scheint für eine wachsende Zahl der unter 30-Jährigen eine verlockende Option. Das zeigt eine neue Studie, die auch die Gründe untersucht. Die Bilanz macht wenig Mut. Die Jungen blicken pessimistisch in die Zukunft. Wie schlimm steht es wirklich um die nächste Generation? Zu Gast dazu ist der Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier. Und im Tageskommentar geht Frank Wahrlich der Frage nach, ob neue Vorschläge aus den Reihen der SPD echte Reformen versprechen und nicht vielleicht doch einfach nur weitere Griffe in die Brieftasche der Steuerzahler. Soweit die Themen heute hier bei Konterfunk aktuell. Du hast mich virtuell vergewaltigt. Die Schlagzeile im Nachrichtenmagazin Der Spiegel schlug ein wie eine Bombe. Die Story rund um die Schauspieler Christian Ulmen und Colleen Fernandez, ein ehemaliges Ehepaar, dreht sich um die angebliche Erstellung und Verbreitung von pornografischen Deepfakes, gefälschten Bildern und Videos. Die Vorwürfe führten umgehend zum Ruf nach schärferen Gesetzen und einer Klarnamenpflicht im Netz. Unterstützt werden diese Forderungen von einer öffentlich ausgetragenen Empörung. Es gibt allerdings auch ganz andere Bewertungen der Ereignisse. Eine davon kommt vom Medienanwalt Carsten Brennecke. Er spricht von konstruierten Strafbarkeitslücken und geschickten Insinuierungen und er sieht verblüffende Parallelen zu einer ganz anderen großen Mediengeschichte. Carsten Brennecke ist nun bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Brennecke.
Guten Tag aus Köln.
Herr Brennecke, man kam ja buchstäblich gar nicht vorbei an dieser ganzen Geschichte, wenn man eine Zeitung im Briefkasten oder ein Smartphone in der Hand hält. Im Unterschied zu anderen Stories aus der bunten Welt der Stars und Sternchen ging diese hier aber sehr schnell auf eine höhere Ebene. Justizministerin Stefanie Hubig fordert aufgrund dieses Falls schärfere Gesetze gegen Deepfakes und sie ist damit nicht allein. Sie hingegen sagen, das ist gar nicht nötig. Woher kommt diese Einschätzung?
Naja, also der größte Aufreger der Geschichte ist ja, dass der Spiegel insinuiert, dass Herrn Ulmen die Anfertigung sexueller Deepfakes vorgeworfen werde, also dass er quasi das Foto seiner Ex-Frau auf pornografische Bilder und Bewegtbilder geschnitten hätte. Und gerade dieser Punkt löst die besondere Aufregung auf. Und auch dieser Punkt ist Steigbügelhalter für die Schließung vermeintlicher Gesetzeslücken. Aber am Ende ist an der Geschichte in doppelter Hinsicht wenig dran, denn wenn man den Spiegelartikel richtig analysiert, dann sieht man, dass diese Vorwürfe gar nicht erhoben werden gegenüber Herrn Ulmen. Und wenn man sich die vermeintlichen Strafbarkeitslücken anschaut, dann sieht man, dass solche Deepfakes eigentlich bisher schon strafbar sind, nämlich ganz erheblich strafbedroht.
Das heißt, hätte er das wirklich getan, dann gäbe es bereits eine rechtliche Handhabe. Der neue Gesetzentwurf, der will jetzt aber schon die Herstellung im privaten Kämmerlein unter Strafe stellen, auch ohne Verbreitungsabsicht, so im Sinn von, man würgt das Problem sehr früh ab. Wie ist denn das rechtlich einzuschätzen?
Das, was eigentlich der aufgebauschte Kernvorwurf war, Verbreitung solcher Bilder, das ist schon nach geltendem Recht zum Beispiel wegen einer Verleumdung strafbar, wenn es öffentlich passiert, mit bis zu 5 Jahren Haft. Also das ist ja schon relativ heftig. Und die Strafbarkeitslücken, die man jetzt bemüht, die verlagern die Strafbarkeit, wenn das Gesetz so durchkommt, in etwas vor, was wir eigentlich nennen, typische straflose Vorbereitungshandlungen im Privatraum. Was soll kriminalisiert werden? In der Tat das Herstellen bestimmter Bilder. Und dabei kommt es überhaupt gar nicht darauf an, dass derjenige überhaupt eine Verbreitungsabsicht hat. Das heißt, wer für sich einfach nur einen Spaß hat an Fotomontagen, aus welchen Gründen auch immer, künstlerisches Interesse oder ein sexuelles Interesse, was er aber ganz privat für sich bedienen möchte, ohne das hier zu veröffentlichen, dann ein Gesichtsbild in einen pornografischen Inhalt schneidet, der ist dann künftig bis zu 2 Jahren mit Haft bedroht. Das halte ich für falsch, weil wir uns hier in einen Bereich bewegen, den nennt man Gesinnungsstrafrecht. Da löst man sich eigentlich davon, dass man ein Rechtsgut schützt, dass jemand also tatsächlich verletzt wird und man dagegen strafrechtlich vorgeht. Und man bestraft tatsächlich eigentlich eher aus moralischen Gründen. Wenn ich jetzt ein solches Bild verbreite, dann ist es natürlich so, dass das Interesse des Abgebildeten verletzt wird. Das sehen andere und machen sich komische Gedanken. Vollkommen klar, dass sowas strafbar sein muss. Wenn ich aber ein solches Bild nur am heimischen PC herstelle, niemals vorhabe, das zu verbreiten, dann kann es nicht zu einer Außenwirkung kommen bezüglich dieser Vorbereitungstat. Es ist ausgeschlossen, dass derjenige, dessen Bild verwendet wird, irgendwie betroffen ist. Der kriegt es nicht mit, kein Dritter kriegt es mit. Das heißt, hier ist eigentlich der Ansatz, dass ein Verhalten, was man moralisch für fragwürdig erachten kann, das finde ich irgendwie eklig und komisch, das kann man ja durchaus, dass man da sagt, da haben wir jetzt schon mit der Strafrechtskeule drauf.
Sie haben bereits angetönt, dass in dem Spiegelartikel, der das alles ausgelöst hat, gar nicht das stehe, was jetzt eben zu dieser großen Empörungswelle geführt habe. Der Artikel behaupte gar nicht explizit, dass Ulmen diese Deepfakes erstellt habe. Was soll er denn, wenn man den Artikel genau liest, wirklich gemacht haben, was eben gerade nicht?
Der Spiegelartikel ist ja unglaublich gut konstruiert. Und ich muss zugeben, ich bin selbst beim ersten flüchtigen Lesen darauf reingefallen. Mein Eindruck nach dem ersten Durchlesen des Artikels war der, den ganz viele andere auch haben, auch die Presse, die den auch so weiterverbreitet hat, nämlich folgender. Es gibt verschiedene Vorwürfe gegen Herrn Ulmen, unter anderem, dass er unter sozialen Netzwerken seiner Ex-Frau dort mit verstellter Stimme Telefonsex mit Leuten hatte und dort Bilder verschickt hat. Das ist eine Ebene. Und dann gibt es einen zweiten Erzählstrang, der behandelt diese Deepfakes, also diese Fotomontagen, die jetzt auch Anlass sind für die Strafrechtsverschärfungskampagne. Und beide Erzählstränge sind so miteinander verwoben, dass man beim ersten Durchlesen meint, Herrn Ulmen werde auch das Herstellen und Verbreiten der Deepfakes vorgeworfen und er habe dies sogar eingestanden. Nur wenn man den Artikel ganz genau durchliest, merkt man, bei der zweiten Ebene ist es gar nicht so, dass es ihm vorgeworfen wird und erst recht nicht, dass er das Ganze eingestanden hat. Das heißt, hier wird genau in dem Bereich, der dann Steigbügelhalter für Strafrechtsverschärfung sein soll, wird die Geschichte künstlich größer gemacht und aufgebauscht, sodass nachweislich ein falscher Eindruck zurückbleibt.
Diese sehr feine Differenzierung, die Sie jetzt gemacht haben, die wurde aber in anderen Medien nicht gemacht. Ob man jetzt Tagesschau geschaut hat, in den WDR reingeschaltet, den Deutschlandfunk gehört hat, überall hieß es, Fernandes beschuldige Ulmen der Deepfake-Produktion. Liegt das daran, dass der Spiegel das, wie Sie sagen, wirklich so raffiniert gemacht hat? Oder wollte man das so darstellen? Warum sind die Medien hier so einmütig, wenn ich sie richtig verstehe, auf eine Geschichte hereingefallen?
Ich glaube, da gibt es 2 Gründe. Einerseits hat der Spiegel die Geschichte ganz geschickt konstruiert und dabei in Kauf genommen, dass der falsche Eindruck entsteht. Und in der Tat, der Eindruck ist nachweislich falsch entstanden, weil Deutschlandfunk, auch andere öffentlich-rechtliche Medien, aber nicht nur öffentlich-rechtliche Medien, genau das so verstanden und weitertransportiert haben. Da ist es natürlich so, dass die einerseits auf die Art der Geschichtenerzählung des Spiegels hereingefallen sind. Andererseits, ich glaube, einige Medien fanden die Idee, dass es eine solche Geschichte gibt und man da jetzt Strafrechtsverschärfung machen sollte, sehr gut und haben das dann, ich sage mal, vielleicht auch dankbar schnell weiterverbreitet.
Sie haben bei Ihren Einlassungen zu dem ganzen Fall in sozialen Medien eine Parallele gezogen zur Korrektivberichterstattung über das angebliche Geheimtreffen in Potsdam. Was meinen Sie damit genau? Gab es einfach handwerkliche Ähnlichkeiten oder orten Sie Parallelen in der Motivlage?
Beides. Der Korrektivbericht ist ja genauso wie der Spiegelbericht insinuierend aufgebaut. Was meine ich damit? Wir haben im Korrektivbericht relativ wenig, was wirklich als harte Fakten erzählt wird. Und wir haben dann ganz viel, was so eine Art wabernde, insinuierende, meinungsgeladene Einordnung ist. Und am Ende blieben die Leser des Korrektivartikels, wie die Leser des Spiegelartikels, mit einem völlig falschen Eindruck zurück. Und zwar bezüglich der Kernaussage des Korrektivberichts. Es habe dort einen Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger gegeben. Der sei zurückgeblieben, schrieb Korrektiv genau. Und Land auf, Land ab war die Empörung riesig, weil alle gesagt haben, Mensch, die haben da die Ausweisung deutscher Staatsbürger geplant unter dem Stichwort Remigration. Das haben zahlreiche Medien so verstanden, haben das weiterverbreitet. Es wurde ihnen verboten zu Deutsch. Da wurde über das, was tatsächlich recherchiert und berichtet wurde, eine reichweitenstarke Legende gestrickt, die das Ganze dann aufgewertet hat. Und der Spiegel macht es genauso. Hier ist es so, dass die Deepfake-Vorwürfe in puncto Herstellung und Verbreitung gegenüber Herrn Ulmen insinuiert werden, aber eigentlich gar nicht drin sind. Das heißt, wir haben wieder einen Kern der Geschichte, der hier auch Grundlage von Strafrechtsverschärfungen ist oder Forderungen danach, der wiederum aufgebauscht ist, eigentlich nicht existent.
Das heißt, in beiden Fällen gab es real existierende Ereignisse und durchaus auch zutreffende Schilderungen, aber darüber hinaus wurde noch etwas konstruiert, was so nicht stattfand. Und das alleine war dann Auslöser der ganzen Empörung.
So ist es. Denn wenn man sich beide Geschichten mal anguckt und die, ich sage mal, auf den Tatsachenkern runterschält, dann ist es so, dass beim Spiegel übrig bleibt, immerhin auch noch eine Geschichte, vollkommen klar, die hätte auch für Aufreger gesorgt. Angeblich hat Herr Ulmen, Unschuldsvermutung gilt, sind nur Verdachtsäußerungen, angeblich habe er über soziale Medien seiner Frau Schmuddelbilder verschickt, wohlgemerkt nicht von ihr, sondern von Dritten, und Telefonsex gab. Das wäre eine Geschichte gewesen, wäre aber nicht geeignet gewesen, Strafrechtsverschärfungen durchzuboxen, weil es da gar nicht um Deepfakes geht. Und bei Korrektiv bleibt zurück, naja, da war ein Martin Sellner, der hat in einem Vortrag zu Ausländern, die abgeschoben werden sollten, weil sie vollziehbar ausreisepflichtig sind, das Wort Remigration verwendet. Und dann hat er bei deutschen Staatsbürgern, die schlecht integriert sind, klargestellt, die kann man nicht abschieben. Also das ist der Gegenteil von dem, was Korrektiv insinuiert hat. Und hat bezüglich krimineller Deutscher mit Migrationshintergrund gesagt, naja, da müssen wir mal die Härte des bestehenden Strafgesetzes ausschöpfen, damit die sich überlegen, verhalten wir uns in Deutschland ordentlich oder verlegen wir unsere kriminellen Aktivitäten ins Ausland. Im Übrigen Forderungen, die genau den Kernforderungen der CDU bis heute im Wahlprogramm entsprechen. Forderungen, die Olaf Scholz noch am Abend vor dem Potsdam-Treffen reichweitenstark im Spiegel propagiert hat. Da müsse jetzt das große Abschieben gestartet werden. Also auch bei der Korrektivgeschichte am Ende etwas, was tatsächlich war, was in politisch konservativen Kreisen Common Sense ist, CDU-Standardprogramm. Und das wurde aber dramatisch überhöht bezüglich dieser insinuierten Ausweisungspläne Deutscher. Und das erst hat zu der Empörung, zu den Demonstrationen, zu Ideen, die AfD zu verbieten und so weiter dann geführt.
Wenn man nun dem Spiegel mit rechtlichen Konsequenzen droht, dann könnte man ja beim Nachrichtenmagazin einfach sagen, Moment mal, wir haben das ja gar nicht geschrieben, wir können ja auch nichts dafür, wenn andere Medien oder die Öffentlichkeit da wilde Dinge reininterpretieren. Das könnte ja juristisch ziemlich interessant werden.
Das kann und wird juristisch interessant werden, wenn Herr Ulmen da vorgeht, aber letztlich gilt ja für den Spiegel dasselbe wie für Korrektiv. Das ist ja dasselbe, was die Politaktivisten von Korrektiv versucht haben. Die haben die Leute Land auf, Land ab hinter die Fichte geführt. Alle glaubten, da seien Ausweisungspläne Deutscher recherchiert worden. Und was hat Korrektiv dann gemacht? Sie haben gesagt, haben wir tatsächlich gar nicht behauptet. Wir haben nur eine Wertung geäußert. Wir wollten nur einordnen, wo sowas vielleicht hinlaufen könnte bei wertender Betrachtung. Dieselbe Strategie kann der Spiegel anwenden und sagen, wir haben doch das gar nicht behauptet. Das Entscheidende ist aber, und das ist auch Korrektiv auf die Füße gefallen, dass am Ende nicht das maßgeblich ist, was die Presse, ich sage mal, in einzelnen Worten sagt oder aber meint, geschrieben zu haben, sondern das, was beim Leser, der den Gesamtkontext liest, zurückbleibt. Und da haben wir nun mal bei Korrektiv wie auch beim Spiegel den Nachweis, dass die in die Irre geführt wurden, dass die eine Fehlvorstellung haben, die falsch ist. Und wir haben in beiden Fällen auch Drittmedien, seriöse Drittmedien, die dokumentieren, wir haben es falsch verstanden und falsch weitertransportiert zu Deutsch. Das wird für den Spiegel sehr schwer werden, da rauszukommen. Genauso wie es bei Korrektiv war. Korrektiv wurde ja bekanntlich jetzt von dem Landgericht Berlin zur Unterlassung der Kernaussagen verurteilt.
Wie sieht denn abschließend Ihre persönliche Prognose aus, wenn es vor allem darum ging, eine geplante Gesetzesverschärfung durchzubringen? Gelingt das auf diesem Weg oder bleibt das Ganze ein Papiertiger?
Das hängt jetzt natürlich ganz stark von der CDU ab, ob die sich die Mechanismen ganz genau anschaut. Wir haben ja hier auch NGOs wie HateAid, die noch eng verzahnt mitarbeiten, die im Februar dann Frau Hubig schon Anregungen zum Gesetzesentwurf gebracht haben. Also linke NGOs arbeiten hier Hand in Hand, jedenfalls im Sinne von zeitgleich mit Spiegel. Und das ist natürlich schon mal eine gewisse Meinungsmacht und ein gewisser Druck, der dort jetzt aufgebaut wird. Und da bin ich sehr gespannt, ob es der CDU gelingt, wirklich mit kühlem Kopf die Situation zu analysieren, was bei Strafrechtsverschärfungen mit Eingriff in die Privatsphäre immer geboten ist. Und zu sagen, das eine oder andere ist vielleicht doch überschießend, das lassen wir mal lieber.
Sie hörten den Medienanwalt Carsten Brennecke zum aktuellen Fall rund um angebliche Deepfakes und den politischen Forderungen, die dieser Fall ausgelöst hat. Besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen und viele Grüße.
Die junge Generation steht unter Druck wie selten zuvor. Mentale Belastung auf Rekordniveau, wachsende Zweifel am Leistungsversprechen und jeder Fünfte denkt daran, das Land zu verlassen. Eine neue Studie zeigt, Deutschlands Jugend verliert die Geduld. Was steckt dahinter und was bedeutet das für unsere Zukunft? Darüber spreche ich mit dem Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier. Guten Tag, Herr Heinzelmeier.
Guten Tag.
Herr Heinzelmeier, es gibt sehr viele Studien heutzutage, man muss die immer mit Vorsicht genießen. Zunächst deshalb kurz zur grundsätzlichen Einschätzung, wie wertvoll und erhellend ist jetzt konkret diese vorliegende Studie bezogen auf ihre Größe und das gewählte Vorgehen der Forscher?
Also die Studie ist keine schlechte Studie. Sie zerfällt für mich in zwei Teile. Der erste Teil, den würde ich eher als konformistische Verbeugung vor dem Zeitgeist sehen. Das sind viele Themen, die mir persönlich sehr wichtig erscheinen und auch im öffentlichen Diskurs sehr wichtig sind, kommen da drinnen nicht vor. Aber der zweite Teil ist hervorragend, wenn es dann um die Arbeitswelt geht, wenn es um die Politik geht, wenn diese Profile erstellt werden von den einzelnen Subgruppen wie den Schülern oder den Arbeitslosen. Da ist die Studie eigentlich ganz toll und sehr hilfreich.
Wenn wir uns die Bilanz aus dieser Studie anschauen, aber auch Ihre eigenen Erkenntnisse aus der Forschung in diesem Bereich, kann man grundsätzlich sagen, in welcher Verfassung die junge Generation heute im deutschsprachigen Raum sich befindet?
Sie ist verunsichert und blickt skeptisch in die Zukunft und besonders geplagt wird die Jugend von der Teuerung. Das steht bei den meisten Studien an erster Stelle, wenn es um die Sorgen geht, gefolgt von den Kriegen in der Welt, wobei ja einer in Europa ist. Und der Punkt, den diese Studie ein wenig ausspart, das ist die Angst, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Also wir sehen das an neuesten Daten, dass zum Beispiel 80% der jungen Frauen nach Einbruch der Dunkelheit Angst haben, sich alleine im öffentlichen Raum zu bewegen.
Nun haben wir alle mal bessere und mal schlechtere Tage oder gewisse Ängste und Sorgen. Es sind aber 29% der jungen Menschen, der Befragten, die sagen, sie bräuchten psychologische Unterstützung. Das ist ein Höchstwert. Haben wir es wirklich mit einer dermaßen mehr geforderten Generation heutzutage zu tun oder ist es einfach eine, die sensibler geworden ist?
das ist ganz typisch, das zeigen eigentlich viele Jugendstudien unserer Zeit. Es gibt eine besonders große Sensibilität für Gesundheitsfragen. Und das sehen wir seit Corona, also seit den drakonischen Corona-Maßnahmen der europäischen Regierungen, insbesondere der deutschen. Seitdem hat man Angst, krank zu werden. Also die physische Krankheit wird als bedrohlich aufgefasst, aber auch die psychische Erkrankung. Und da passt dieser Wert, den diese Studie hier ausweist, ganz genau zu allen anderen Studien. Auch in unseren Studien sind es um die 30%, die sagen, ich habe eigentlich Angst davor, dass ich das ganze Leben psychisch nicht mehr bewältigen kann und mir irgendwann einmal Hilfe suchen muss.
Was auch auffällt, viele junge Menschen zweifeln, ob sich Leistung überhaupt noch lohnt. Das ist natürlich Gift für eine Gesellschaft, die auf Leistung basiert. Erleben wir hier das Ende des klassischen Aufstiegsversprechens, jeder kann etwas aus sich machen, jeder kann etwas werden?
Ja, das Aufstiegsversprechen, das hat sich eigentlich schon längst erledigt. Also was wir in unseren Studien sehen, ist, dass dort, wo früher die Aufstiegshoffnung zu finden war, heute Abstiegsängste vorherrschen. Also die Jugendlichen, vor allem aus den mittleren sozialen Schichten, haben Angst, dass das soziale Niveau, das soziokulturelle Niveau ihrer Familie nicht mehr halten zu können. Das heißt, man wäre schon zufrieden, wenn es nicht schlechter wird.
Und jeder Fünfte plant laut der Studie, Deutschland irgendwann zu verlassen. Jetzt hat man natürlich schnell mal gesagt, ich packe meine Koffer und bleib dann doch. Wie ernst muss man solche Aussagen nehmen oder wie sind die zu bewerten?
Naja, das muss man schon sehr ernst nehmen, weil es das Diskursklima in einer Gesellschaft widerspiegelt. Also das ist immer ein Zeichen dafür, dass man das Land für zu wenig tolerant hält, dass man das Gefühl hat, dass die Spielräume, die dem Einzelnen noch gegeben werden, immer enger werden. Das passt auch sehr gut zu dem neuesten Buch des führenden deutschen Soziologen Hartmut Rosa, das heißt vom Verschwinden des Spielraums. Es wird von den Jugendlichen dadurch schon signalisiert, dass es ein Land ist, wo der Diskurs nur mehr in sehr engen Bahnen verläuft und wo man sich immer einen sauberen Bademantel neben die Tür hängen muss, weil ja doch in der Früh die Polizei kommen könnte, um einer peinlichen Befragung zu unterziehen.
Das heißt, diese Auswanderungsgelüste sind weniger ein ökonomischer Entscheid als eher ein politisches Signal.
Ich würde es als politisches Signal bezeichnen, weil die ökonomische Lage ist in Deutschland nicht so schlecht, als dass man das Land fluchtartig verlassen müsste. Es ist eher die politische Lage, es ist die politische Situation, in der Spielräume immer mehr eingeengt werden und die freie Rede zum Beispiel, die freie Rede nicht mehr selbstverständlich ist. Wir haben ja in der Vergangenheit lernen müssen, dass zum Beispiel eine 16-jährige junge Frau aus der Schule von der Polizei abgeholt wird, weil sie irgendeinen AfD positiv bewertenden Clip auf den sozialen Plattformen veröffentlicht hat. Also das macht mit den Menschen schon etwas. Also, und da würde ich auch noch einmal auf Corona verweisen. Die Polizei ist nicht mehr der Freund und Helfer. Die Polizei ist eine kontrollierende, disziplinierende Polizei. Und dieses gesellschaftliche Klima, das ist schon etwas, was die Menschen vertreiben kann.
Stichwort Politik. Die Studie zeigt auch eine klare politische Spaltung zwischen jungen Frauen und jungen Männern. Wo kommt das her? Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist auch eine allgemeine europäische Entwicklung. Sehen wir auch in Österreich. Die jungen Männer tendieren eher nach rechts, die jungen Frauen eher nach links. Womit das zusammenhängt, das hat dann doch etwas mit der, so würde ich das sagen, Geschlechtermentalität zu tun. Es hat was mit der Erziehung, mit der unterschiedlichen Erziehung der Geschlechter zu tun. Die Frauen werden halt nach wie vor zum besorgten Geschlecht erzogen. Das heißt, die sich um den Nächsten kümmern, die sich um die Familienmitglieder Sorgen machen, die sich auch um die Zukunft der Gesellschaft in einer ganz anderen Art sorgen, als das bei den jungen Männern der Fall ist. Und diese Care-Orientierung bei den Frauen führt halt dazu, dass man eher linke Parteien wählt, die nicht den Leistungsgedanken in den Vordergrund stellen, sondern das harmonische Zusammenleben und wo keine Not herrscht. Also das ist sicher die Erklärung dafür. Die Männer sind halt dann eher konkurrenzorientiert und eher egozentrischer. Mann, egozentrisches, kämpferisches Wesen. Frau, eher ein, ich würde es nennen, Care-Wesen, das sich um die Menschen sorgt und die um ein gutes gesellschaftliches Klima besorgt sind.
Und ob nun links oder rechts, es fällt auch auf, die Jugend wandert tendenziell an die politischen Ränder, ziemlich weit außen. Steckt denn da wirklich ideologische Überzeugung dahinter oder ist das mehr ein Ausdruck von Frust?
Bei den wenigsten steckt eine politische Überzeugung dahinter. Das hängt eher damit zusammen, dass die Parteien der Mitte in Deutschland völlig profillos und beliebig geworden sind und die einzigen Parteien, die noch Ecken und Kanten zeigen, anhand derer man sie unterscheiden kann, das sind eben die Parteien, die sich ein bisschen kantiger präsentieren. Und das ist jetzt in Deutschland ohne Zweifel auf der einen Seite die Linkspartei und auf der anderen Seite die AfD. Also da kann man noch politische Gegensätze erkennen, hingegen bei CDU, SPD, aber auch bei den Grünen. Das sind so vor sich hin wabernde Beliebigkeitsparteien der Mitte, die einmal dort und einmal da sind, deren Inhalte eher von der Taktik beherrscht werden, wo es keine konzisen Weltbilder mehr gibt, an denen sie sich orientieren. Das findet man nur bei der AfD und das findet man bei der Partei Die Linke. Und da sieht man, dass die Jugend genau das belohnt. Also wer zeigt, was er will und wer kompromisslos auch in Diskursen das sagt, was er sich denkt, der wird belohnt.
Die Studie fordert auch mehr Beteiligung der jungen Generation als ein Lösungsvorschlag. Man hat ja den Eindruck, es gibt theoretisch sehr viele Beteiligungsmöglichkeiten in unseren Breitengraden. Was heißt denn das konkret? Wie kann man denn die junge Generation stärker an der Gesellschaft beteiligen?
Ja, ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das scheint mir eher so eine Alt-68er-Mentalität zu sein, die dann dazu führt, dass die Beteiligung so wichtig ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Jugendlichen in hyperpolitischen Zeiten, wo ja in Wirklichkeit alles Politik ist und die Politik sich in alles einmischt, sich an dieser Politik auch noch beteiligen wollen. Ich glaube, die Jugendlichen wollen eine Politik haben, und die Menschen generell, die Lösungen bringt, die Lösungen präsentiert, das heißt, die Teuerung effektiv bekämpft, die den Krieg entgegentritt und die nicht auch noch an der Kriegshetze beteiligt. Und drittens, die Sicherheit im öffentlichen Raum haben wollen, die eine durchgreifende Regierung haben wollen, die auch die Migration, die übrigens in dieser Studie als sehr großes Problem beschrieben wird, die Migration reguliert. Also das heißt, junge Menschen wollen Lösungen. Die wollen eine Politik, die nicht nur symbolisch agiert, sondern die tatsächlich in die Realität eingreift und diese auch verändert. Und da haben die halt jetzt den Eindruck, dass notwendige Veränderungen eher durch die AfD und durch die Linkspartei befördert werden und weniger durch die in der Symbolpolitik verfangenen Parteien der sogenannten Mitte.
Was auch immer die Gründe sind, es ist mit Sicherheit nicht gut für eine Gesellschaft, wenn eine ganze Generation gewissermaßen das Vertrauen verliert. Ist die Jugend jetzt eine verlorene Generation und man muss auf die nächste hoffen oder kann daraus doch auch wieder etwas entstehen?
Ich glaube, wir haben eher eine verlorene Politik. Also das, was in Deutschland CDU, SPD da jetzt gerade bieten, davor die Grünen, das ist einfach eine Katastrophe, fern von den Menschen, nur mehr getrieben von Versuchen, diese Gesellschaft kommunikativ irgendwie zu regulieren. Es scheint nur mehr um Propaganda und Manipulation zu gehen. Der offene Diskurs fehlt völlig. Der Bürger wird halt als ein Mängelwesen gesehen, dass man von der einen Ecke in die andere zu schieben versucht, ist übrigens genau das Gleiche in Österreich und die bewirken eigentlich den Vertrauensverlust in die Politik. Also das sind die klassischen Parteien der Mitte, Mitte links, Mitte rechts, das sind die Totengräber der Politik und wenn man die jeden Tag betrachten muss bei dem, was sie tun, da kann es schon passieren, dass man dann ein wenig frustriert und melancholisch wird und das ist genau diese Melancholie, die über der ganzen Gesellschaft liegt und die natürlich auch die Jugend befallen hat.
Wie geht es der Jugend in Deutschland? Das beleuchtet eine aktuelle Studie. Zu Gast dazu war der Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das Geld fließt in Strömen zum Staat und noch schneller wieder in alle möglichen Richtungen davon. Politische Reformen werden im Gewand religiöser Erlösung gepredigt. Die aktuelle Programmatik der SPD, vom Bundeskanzler kaum ausgebremst, klingt wie ein politisches Requiem. Der Kommentar zum Tag von Frank Wahrlich.
Wie die Karikatur eines Pfaffen, der Ministranten zu betören sucht, leise Stimme, keine Mimik und es tut gar nicht weh, versprochen. Lars Klingbeil von der SPD will nur das Beste, nämlich das Restvermögen der Unternehmer, der Leistungsträger, der Arbeiter. Er verspricht die Erlösung und den Weg ins Land, wo sich alle anfassen und unterhaken. Im SPD-Neusprech nennt sich das Reform. Dieser Multifunktionär der sozialen Gerechtigkeit versucht es im Predigerton. Die Absicht ist, Kleptokratie zu einem Sakrament werden zu lassen. Bei seinem Publikum der Bertelsmann Stiftung in Berlin gibt es Zustimmung. Diese Stiftung ist wichtiger Teil der vom Staat ausgehaltenen Gutmenschen. Die Bertelsmann Stiftung liefert immer schon das, was die Politiker des betreuenden Staates brauchen. Lars Klingbeil hielt keine große Rede. Es genügt, wenn Journalisten schreiben, es sei eine gewesen. Die SPD verfügt mit ihren Medienbeteiligungen über einen Verstärker ihrer Ideologie. Der wird aufgedreht, wann immer es nötig scheint. Die große Rede des großen Vorsitzenden ist eine Ideensammlung, das Land weiter auszupressen. Die mediale Zustimmung, die ist bestellt. Höhere Steuern für Leistungsträger, Unternehmer, Erben. Mit einem Kanzler Merz kann die SPD das machen. Merz gehört in die Riege der Ministranten, die sich freiwillig ganz tief beugen. Er ist der frömmsten einer. Er dient nicht dem Land, wie er einmal versprochen hatte, wie er es einmal sogar beeidet hat, sondern er ist ein Verführer der Macht. Die Bürger bewegungslos machen durch Steuern, die Bürger mundtot machen durch Chatkontrolle und das Unwesen der Denunzianten, den Menschen Furcht einflößen vor Kriegsgefahr. Wer kann, verlässt das Land. Im letzten Jahr haben sich über 250.000 Leistungsträger ins Ausland abgesetzt. Steuerberater klären für ihre Kunden, wie sich eine Wegzugssteuer vermeiden lässt. Die Jugend möchte weg aus diesem Land der Prediger und betörten Ministranten. Die jungen Leute suchen woanders nach Erfolg und Perspektiven. Bei Sozialdemokraten ist Blindfüchsigkeit Voraussetzung für politischen Erfolg. Vermeintlich Reiche schröpfen und glauben, dass sie stillhalten. Gewalt in Schulen und auf Plätzen und in Verkehrsmitteln mit schlechter Erziehung und falschen Vorbildern erklären und nicht zugeben können, dass hier Migration und Religion eine Rolle spielen. Saskia Esken, von der Paketbotin über Straßenmusik und irgendwas mit Digitalem, zur Politikerin geworden. Migration sei nicht das Problem, wer anderes behaupte, könne eben keine Statistiken lesen, so diese Welterklärerin. 70 Milliarden kostet dieses Nicht-Problem. Da muss eine Straßenmusikerin lange für fiedeln. Die Blindfüchsigkeit ist nicht das Eigentliche. Die SPD-Hörigkeit der Journalisten auch nicht. Die kleptomanischen Anwandlungen eines Finanzministers ebenfalls nicht. Es ist die Haltung der politischen Klasse zum Steuerbürger, zum Unternehmertum und zum Land. Dieser Staat schwimmt im Geld. Noch nie wurde so viel zusammengerafft und noch nie das Land durch politische Utopien so geschwächt. Indien und China erhalten übrigens Entwicklungshilfe. Über 50% der Bürgergeldbezieher haben keinen deutschen Pass. Die Klimapolitik ist eine schlichte Katastrophe. Die Liste der Verschwendung ist endlos. Was all den Klingbeils mangelt, ist das Verständnis, dass sie Diener sind, nicht Steuereintreiber und Prediger der sozialen Utopie. Über den Kanzler lohnt es sich nicht zu reden. Er ist Erfüllungsgehilfe, kein Gestalter. Sie haben Bedingungen des Wachsens und Gedeihens zu schaffen, die Politiker. Sie müssen mit den Unsummen, die sie erhalten, auskommen. Sie haben das Geld nicht ins Ausland zu schaffen. Das gilt übrigens auch für Kunstwerke. Die große Rede Klingbeils ist der Aufruf zur Deindustrialisierung, verbunden mit der Aufforderung, dieses politunfähige Land zu verlassen, wenn es denn geht. Die Partei SPD mag am Ende sein, ihre Geschichte auserzählt, doch ihr enormer Einfluss auf Medien, auf diesen Kanzler, auf Behörden, auf diese merkwürdige Regierung, der bleibt. Das Sendungsbewusstsein dieser autoritären Sozialisten zielt auf einen anderen Staat, in dem sich Funktionäre munter tummeln und ihre Plattitüden von allen Medien als Wahrheit übertragen werden. Man könnte verrückt werden darüber oder es betrachten als was es ist, ein lang andauerndes Requiem einer politischen Klasse, die an sich selbst irre wird. Die SPD kann ja Saskia Esken zum Fiedeln bestellen.
Sie hörten einen Kommentar von Frank Wahrlich. Ein Molekül bestimmt seit Jahren die Debatte in der Politik, der Wirtschaft und den Medien. Die Rede ist vom CO2 im Zusammenhang mit dem Klima. Hier bei Konterfunk aktuell widmen wir dem Thema eine Serie. Wir werden es in den kommenden Wochen aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchten, von der Physik des Treibhauseffekts über die Sinnhaftigkeit von Zertifikaten bis hin zu den psychologischen Aspekten der Klimadebatte. Den Auftakt macht heute die Frage, wie dieses Molekül überhaupt zu dieser Bedeutung kommen konnte, warum es kaum eine Nachrichtensendung ohne das Wort CO2 mehr gibt, welche Akteure dahinter stecken und wie sich diese Entwicklung politisch auswirkt. Dazu begrüße ich Fritz Fahrenhold, Chemiker, Buchautor und früherer Hamburger Umweltsenator. Er hat sich immer wieder kritisch gegenüber den gängigen Erzählungen und der angeblichen wissenschaftlichen Mehrheitsmeinung zur Klimafrage geäußert. Guten Tag, Herr Fahrenhold.
Ich grüße Sie.
Herr Fahrenhold, wir sprechen über CO2 als das bestimmte Thema unserer Zeit. Das war ja aber nicht immer so. Wenn wir zurückblicken, wann und wie wurde aus einem unsichtbaren Spurengas eigentlich dieses zentrale politische Schwergewicht? Gab es da einen Schlüsselmoment oder war das eine schleichende Entwicklung?
Also das geht zurück in die 80er Jahre. Bis dahin war das überhaupt gar kein Thema. Und da gab es zwei Entwicklungen. Einmal den Versuch, ich sag mal, der konservativen Seite, das war zum Beispiel Maggie Thatcher, von der Abhängigkeit von Kohle und Öl die Kernenergie zu pushen. Das hat mir der Schatzkanzler selbst nochmal persönlich bestätigt. Sie hat damals ja gegen die Bergarbeiter in England den Streik für sich entschieden, weil sie auch das Thema CO2 besetzte. Das wurde wie Kai aus der Kiste gezogen. So etwas Ähnliches hatten wir auch in Deutschland. Deutsch-Physikalische Gesellschaft, die Kernenergie nah war, versuchte das CO2-Thema sozusagen zur Unterstützung für die Kernenergie zu instrumentalisieren. Und auf der anderen Seite gab es eine Entwicklung der Linken und Grünen, die merkte, dass man mit dieser Angsterzeugung Politik machen kann, indem man den Leuten einredet, Industrie, Kapitalismus zerstört die Welt, also müssen wir das CO2 bekämpfen und dann bekämpfen wir natürlich auch mittelbar das kapitalistische System. Und dann gab es noch eine dritte Entwicklung, das ist das Interesse der Entwicklungsländer, die Industrieländer auf die Anklagebank zu bringen und für Transferleistungen zu sorgen. Ihr mit eurer Industrie schädigt das Weltklima und damit müsst ihr uns für die Schäden bezahlen. Und einer der wichtigsten
Vertreter war China. China war zu dieser Zeit noch Entwicklungsland, ist heute übrigens immer noch Entwicklungsland nach der UNO und hat immer durch viele Publikationen aus chinesischen Akademien, Universitäten, sicherlich nicht ganz ohne Einfluss der Kommunistischen Partei, immer dafür gesorgt, dass das CO2-Thema dramatisiert worden ist. Um es ganz klar zu sagen, CO2 ist ein Klimagas. Es hat die Möglichkeit, Wärmestrahlung, die von der Erde zurückkommt, aufzufangen und wieder zurückzuwerfen auf die Erde. Aber im Labor gemessen ist das relativ unkritisch, denn selbst eine Verdoppelung von CO2 würde nur zu einem Grad Erwärmung führen. Aber trotzdem ist es gelungen, durch viele Kniffs und Tricks von Modellen eine Angstpsychose zu erzeugen weltweit, die dazu geführt hat, dass man dann am Ende auf den Verbrennermotor verzichtet hat, dass man auf die eigene Kohle- und Ölnutzung und Gasnutzung reduziert hat und China von all dem befreit war. Der größte Emittent der Welt ist China mit 33% des CO2. Deutschland macht 1,5%. Und diese Allianz zwischen Entwicklungsländern und China hat am Ende die UNO, es ist ja eine UNO-Organisation, der IPCC, 1988 gegründet, hat dann in seinen Berichten immer wieder dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit in Angst versetzt worden ist, indem man immer das problematischste, das irrealste Szenario zur Zukunft erklärt hat. Ja, da kann man sehr gut nachweisen, man hat ein Szenario genommen, in dem man die Kohlenutzung vervierfacht und dann würde man 6 Grad wärmer es bekommen. Und das Ganze war politisch gesteuert. Man muss immer wissen, diejenigen Wissenschaftler, die für den IPCC arbeiten, werden von den nationalen Regierungen mitbestimmt. Und am Ende der Schlussbericht wird von den nationalen Regierungen abgesegnet. Und da hat China natürlich immer dafür gesorgt, dass die kritischste Geschichte reinkommt. Und natürlich eine rot-grüne Regierung wie die Bundesregierung damals hat auch immer dafür gesorgt, dass eine scharfe Version kommt, die die Menschen in Angst versetzt, weil sie das für ihre Politik des Ausstiegs aus fossilen Quellen und Ausstieg aus der Industrieerzeugung benötigte.
Sie waren ja selbst Umweltsenator in Hamburg. Wie hat jetzt diese Fokussierung auf CO2 die politische Arbeit verändert? Hat es beispielsweise andere Umweltthemen an den Rand gedrängt oder sich anderweitig ausgewirkt?
Ja, ich habe ja die Anfangsphase als Umweltsenator noch erlebt. In der Tat ist es so gewesen, dass wir ja die klassischen Umweltprobleme gelöst hatten. Es war ja in Deutschland so, dass die Luft sauber war wie seit 100 Jahren nicht mehr. Und die Flüsse waren wie die Elbe sauber gemacht worden in den 90er Jahren. Wir konnten in der Alster wieder baden. Die Abfallproblematik war gelöst. Und nun war auf der grünen und linken Seite das Umweltthema eigentlich erledigt. Und da kam ja, wie erwünscht, ein großes Thema, in dem man den Hebel hatte, die Gesellschaft zu verändern, die Klimathematik. Und seitdem gibt's ja auch sonst überhaupt kein Thema mehr. Und es geht sogar so weit, dass man sagen muss, das Klimathema erschlägt andere Umweltthemen. Oder das Klimathema wird sogar so durchgesetzt, dass die Natur leidet. Denken Sie an Windkraftwerke in den Wäldern. Das ist völlig egal, ob wir die Natur zerstören, weil das Thema rettet die Welt. Das ist das Oberthema. Und deswegen muss man sich sehr genau anschauen, auf welchen Hypothesen das beruht. Und es sind nach wie vor Hypothesen, die durch Rechenprogramme erzeugt sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Fehlern, die zeigen, erstens, es wird nicht so dramatisch, wie uns das erzählt wird. Zweitens, der natürliche Einfluss, denn das Klima hat sich immer schon verändert, wird nicht berücksichtigt bei den IPCC-Berichten. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, als Ausgangspunkt der gesamten Überlegung wird das Jahr 1860 genommen. Eines der kälteren Perioden der Menschheit, denn es war das Ausgang der Eiszeit. Den Menschen ging es nicht gut. Immer dann, wenn es kalt war, ging es den Menschen nicht gut. Wie in 500 bis 800 nach Christus, als die großen Wanderungsbewegungen von Norden nach Süden stattfanden. Und immer dann, wenn es warm war, wie im Mittelalter oder im römischen Zeitalter, ging es den Menschen gut. Warum? Weil natürlich auch die Wärme und aber auch CO2 natürlich das Wachstum der Pflanzen beförderten. Und das war 1860 eben sehr gering. Es gab Hungersnöte Und dieser Punkt wird als Aufsatzpunkt benannt. Das heißt, da wollen wir zurück. Das ist sozusagen der Nullpunkt. Und selbst ohne CO2 wäre es seit 1860 natürlich wärmer geworden. Und diese Veränderung der Natur wird völlig ausgeschaltet. In den IPCC-Berichten ist der natürliche Einfluss nahe Null. Es gibt nur den Einfluss des Menschen auf das Klima. Und alleine diese Tatsache, wenn man in die Historie schaut, zeigt, dass da was nicht richtig sein kann. Da wird was ausgeblendet. Der Einfluss der Sonne ist null und es wird alles nur noch durch CO2 und andere Klimagase wie FCKW bedingt. Und daran merkt man, es ist keine offene wissenschaftliche Debatte. Denn auch der IPCC hat nie Kritiker zugelassen. Es wurden immer die Hand verlesen, die die Position der Dramatisierung des Klimaeffektes durch den Menschen unterstützten. Und noch schlimmer, über die Hälfte der Gutachter haben einen Bezug zu aktivistischen Organisationen, Greenpeace, WWF. Das heißt, die Industrie ist ausgeschlossen, aber wer da mitschreiben darf, sind diejenigen, die aktivistisch sich zum Ziel gemacht haben, das Klimathema als Angstthema zu besetzen.
Erinnern Sie sich daran, wie Sie als Politiker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund in den Anfängen auf dieses Thema reagiert haben? Waren Sie früh skeptisch und falls ja, wie ist das angekommen in Ihren Kreisen?
Ja, ich habe natürlich sehr schnell gesehen, dass eine Gesellschaft ohne CO2 völlig utopisch ist. Da brauchte man ja nur, um sich herum zu gucken, was alles aus Plastikmaterial, das wir in den täglichen Gebrauch an Erdgas, Erdöl, kohlebasierten Produkten haben. Ich war dann sogar mal Gutachter des IPCC. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass ein Weg weg von den Fossilen vollständig zu den Erneuerbaren völlig ausgeschlossen ist und zu Wohlstandsverlusten, zu Armut führt. Das ist ja das, was wir in Deutschland jetzt feststellen. Man muss allerdings sagen, dass der IPCC Gott sei Dank immer noch so offen war, zu sagen, wir müssen weg von den Fossilen, natürlich China nicht und Indien nicht, sondern nur Europa und USA. Aber gleichzeitig gesagt hat, und Kernenergie müssen wir natürlich vorantreiben, weil es CO2-neutral ist. Das wird natürlich immer in den deutschen Diskussionen vergessen. Jetzt kommt eine Diskussion langsam in Europa auf. Überall über uns herum wird auch Kernkraftwerke gemacht. Aber die Begründung ist eine ganz andere. Die Begründung ist nicht, weil wir das Klima retten wollen, sondern die Begründung ist, weil wir verlässliche, preiswerte Energie haben wollen, die uns unabhängiger macht von Öl- und Gasimporten.
Gab es bei Ihren Kollegen aus der Politik, aber auch aus der Wissenschaft immer das, was uns heute als absolute Einheitsmeinung verkauft wird? Der Klimawandel ist menschengemacht, man muss das und das dagegen tun? Oder klang das hinter verschlossenen Türen auch schon mal anders?
Nein, es ist schon so. Es gab natürlich Kritiker, die allerdings nie zu Wort kamen, nicht? Also diejenigen, die den Mund aufmachten, wurden sogar abgestraft. Ich habe das ja selber erlebt. Ich wurde dann ja aus der Deutschen Wildtierstiftung fristlos entlassen, weil ich den wissenschaftlich fundierten Satz gesagt habe, die Erde wird grüner. Das ist ja eine der Sachen, die immer wieder ausgeblendet wird durch das steigende CO2, zweifelsohne durch den Menschen bedingte Anstieg des CO2s, haben wir eine Begrünung der Erde, einen massiven Anstieg, nicht nur der Blattmasse, sondern auch der Früchte. Wir haben einen Zuwachs in den letzten 40 Jahren von 15% bei Reis und Weizen durch CO2. Das muss man ja mal zur Kenntnis nehmen. Natürlich bringt CO2 auch eine gewisse Erwärmung mit sich. Da kann man sich auch gegen schützen. Man kann sich auch gegen einen Anstieg des Meeresspiegels um 30 bis 40 Zentimeter in 100 Jahren kann man sich auch schützen. Aber das ist alles übertrieben worden. Die Relativierung oder die Einordnung in die Historie oder dass man sich gegen bestimmte Dinge auch schützen kann, ist nie zugelassen worden. Also Adaption ist ja das Stichwort. Natürlich, wir werden weiter in diesem Jahrhundert mit Öl, Gas und Kohle umgehen können. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das hat ja der letzte Weltklimakonferenz in Belem gezeigt, nicht? Da haben sie ja eine Umfrage gemacht bei allen Nationen. Wie geht ihr denn in der Zukunft mit Öl, Gas und Kohle um? Und das Ergebnis war, der Ölverbrauch wird bis 2050 steigen, der Gasverbrauch wird steigen, Kohle wird etwas zurückgehen. Das ist es. Also wir werden weiter mit Fossilen umgehen. Weil Indien lässt sich das nicht nehmen, China lässt sich das nicht nehmen. Nur leider ist diese Klimadebatte ja auch benutzt worden, um die westlichen Ökonomien zu beschädigen, zu zerstören, China hat ein massives Interesse daran gehabt, das Thema nach oben zu spielen, war auch damit ja sehr erfolgreich, wie wir sehen, in der Automobilindustrie. Unsere Automobilindustrie ist am Ende. Und da muss man schon sagen, Donald Trump hat das gemerkt, hat gesagt, oh nee, das stimmt irgendwas nicht mit unserer Auseinandersetzung und hat eine Kehrtwende gemacht und hat im letzten Jahr zum ersten Mal einen Bericht zugelassen, der Kritiker, die es immer schon gab, die aber nie zu Wort gekommen sind, weil niemand sie zu Wort hat kommen lassen, hat einen Bericht von 5 kritischen Wissenschaftlern, die also sagen, ja, das CO2 ist ein Klimagas, aber bei weitem nicht so dramatisch, wie uns das immer der IPCC erzählt. Man muss auch nochmal gerechterweise sagen, wie funktioniert das? Da sind hunderte von Wissenschaftlern, die machen sozusagen Beiträge für einen Weltklimabericht. Das ist eine Langfassung über 2000 Seiten. Da komme ich auch selber vor, da kommen auch Kritiker, nicht so viele, aber einige schon. Und dann wird aus dem Ganzen ein Kurzbericht gemacht, so 30, 40 Seiten. Da stehen alles nur die negativen Seiten drin, da stehen nur die Übertreibungen drin. Und der wird von den Regierungen gemacht. Der wird von den westlichen Regierungen, natürlich auch unterstützt durch China, gemacht. Das ist der ganze Hintergrund für unsere politische Ekstase, die da entstanden ist. Es ist ja so, dass wir nur noch ein politisches Ziel haben, nämlich die Welt zu retten durch CO2-Vermeidung. Alle anderen, Wasserversorgung oder Gesundheitsversorgung und so weiter, werden relativiert und werden heruntergefahren. Und deswegen haben wir hier jetzt einen Punkt, dass ein großer Staat, nämlich USA, gesagt hat, wir machen da nicht mehr mit. Sind ja ausgetreten. Und jetzt kommen zum ersten Mal auch kritische Stimmen zu Wort. Und wir merken das überall, das Thema verliert an Bedeutung. Die Nationen wollen davon nichts mehr wissen. Die haben ganz andere Probleme, nämlich für sie ist viel wichtiger, den Wohlstand ihrer Nationen zu befördern. Und da haben wir einen Paradigmenwechsel. Das ist in Deutschland immer noch nicht thematisiert. Aber es wird kommen, weil wir sind ja mittlerweile der Geisterfahrer auf der Klimaautobahn.
Das war der Auftakt zu einer losen Serie rund um CO2, in der wir weitere Aspekte des Themas beleuchten werden. Mit dem Chemiker, Buchautor und früheren SPD-Politiker Fritz Fahrenhold haben wir über die Anfänge der Klimawelle und ihre Ursprünge gesprochen. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Das war Konterfunk aktuell vom Montag, dem 30. März. Ein Blick auf unser weiteres Programm. In Wirtschaft und Gesellschaft zu Gast ist heute Heiner Flassbeck, ehemaliger Chefvolkswirt bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung in Genf. Im Gespräch mit Klaus-Rüdiger May geht es um geplante Wirtschaftsreformen in Deutschland, die eher planlos wirken und auf höhere Belastungen der Steuerzahler hinauslaufen. Wirtschaft und Gesellschaft hören Sie heute um 11 und um 17 Uhr. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder, dann mit meinem Kollegen Marcel Joppa. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.